Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 249 rund um Corona, Infektionsschutzgesetz und Impfpflicht. Man kann es in diesen Tagen fast vergessen. Eigentlich ist das eines der beherrschenden Themen immer noch unserer Zeit. Wir sind im Politik-Podcast wie immer in einem Gespräch unter Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das tut im Berliner Funkhaus als Redakteur Martin Meyer. Martin, du berichtest für uns regelmäßig.
Über die Wissenschaft vor allem, genau. Und hat jetzt mal das Vergnügen, ein bisschen auch politische Debatten mir genauer anzugucken. Hallo Gudula.
Und warst auch im Politik-Podcast schon dabei. Volker Findhammer ist ohnehin im Hauptstadtstudio unser Experte für das Thema. Und Volker, das war auch in den vergangenen Tagen dein Thema.
Ja, die Woche war rund mit Ausschusssitzungen und mehreren Plenarsitzungen dazu. Also wer dieses Thema jetzt überhört haben sollte, konnte es nur wegen der Ukraine tun. Aber sonst war es das dominante Thema. Ne?
Lena Neubich ist frisch im Politik-Podcast mit dabei, aber nicht das letzte Mal, Lena.
Genau, ich bin jetzt seit knapp 2 Wochen als Junior-Korrespondentin im Hauptstadtstudio und ganz neu dabei und habe jetzt diese Woche die ersten Debatten über Corona, die Impfdebatte und auch das Infektionsschutzgesetz aus der Nähe mitverfolgt.
Und ich bin Gudula Geuter und gucke mir unter anderem die Rechtspolitik an, was ja auch ein Fokus ist, unter dem man dieses ganze Thema betrachten kann. Fangen wir an mit dem Infektionsschutzgesetz. Die Frage, vielleicht willst du anfangen, Volker. Es hat große Aufregung gegeben darüber, dass praktisch das Schutzkonzept zusammengestrichen wird, fast auf null, das wir bisher haben. Das ist so der mitschwingende Vorwurf, der unter anderem von Ländervertretern kam in den vergangenen Tagen. Ist das eigentlich richtig?
Naja, wenn man die ganze Woche sich verfolgt hat oder angeschaut hat, dann fing das ja schon am Montag an, beispielsweise im Ausschuss, wo alle Experten gesagt haben, eigentlich ist die Koalition zu wagemutig, indem sie jetzt quasi die Maskenpflicht in vielen Bereichen abschafft. Es gibt viele gute Gründe und die Infektionszahlen deuten darauf hin, dass man zumindest die Maskenpflicht in weiteren Bereichen aufrechterhalten sollte, nämlich überall da, wo viele Menschen zusammenkommen. Ob das jetzt im Verkehrsmittel ist oder anderswo, lassen Sie mal dahingestellt. Aber auf der anderen Seite gilt, die Koalition ist entschlossen und das hat ja auch gerade die Debatte heute Morgen nochmal gezeigt. Da gibt es ein gewisses Murren bei SPD und auch bei den Grünen, eine gewisse Unzufriedenheit, aber immer wieder das Bekenntnis, das ist jetzt der kleinstmögliche Kompromiss, der mit dem Koalitionspartner FDP möglich war. Wir brauchen diesen Kompromiss, weil wir dann ab morgen gar nichts mehr haben und insofern sind wir dafür, dass der jetzt umgesetzt sind, obwohl wir inhaltlich eigentlich nicht damit einverstanden wären und die aktuellen Infektionszahlen mehr verlangen. Und dieses Grundthema hat sich ja durch die ganze Woche durchgehalten und es gab vielleicht zwischendurch mal eine Idee, ob nicht doch auch in den Ausschüssen es eventuell noch zu einer klaren Änderung kommt, zu einer Ausweitung des Gesetzes, aber das ist an keiner Stelle passiert. Das hat auch was mit dem engen Zeitrahmen zu tun, denn das musste alles innerhalb weniger Tage geschehen. Der Ausschuss hat sich ja schon am Montag vor der ersten Sitzung des Bundestages überhaupt damit befasst, um mal den ersten Aufschlag mit den Experten zu wagen, aber auch nach der ersten Lesung am vergangenen Mittwoch gab es ja keine Initiative, die das ganze Gesetz in der einen oder anderen Richtung nochmal ausgeweitet hätte. Also insofern gibt es da eine politische Entschlossenheit, die nicht unbedingt kongruent ist mit dem, was im Infektionsumfeld tatsächlich geschieht.
Dann, bevor wir auf die Debatte nochmal näher eingehen, lassen wir uns doch nochmal auf dieses Infektionsgeschehen gucken, Martin. Du bist unser Fachmann dafür. Man kann ja Infektionsgeschehen als solches immer beklagen und wir haben Tote. Wir haben relativ viele Tote jeden Tag. Aber wir haben auch einen Maßstab, der eigentlich heißt, für scharfe Grundrechtseinschränkungen brauchen wir eine Überlastung des Gesundheitssystems, sonst lässt sich das nicht rechtfertigen. Wie ist denn derzeit mit dieser sehr verbreiteten, aber eben milderen Omikron-Variante die Situation?
Also in den Krankenhäusern im Moment ja relativ gut, zumindest auf den Intensivstationen. Da haben wir keine Überlastung, das ist richtig. Das Problem an der Geschichte ist immer so, wir sind wieder in diesem exponentiellen Wachstum. Also wir haben ja totale Rekordzahlen, so viel hatten wir noch nie. Inzidenz 1700. Du hast es gesagt, die Omikron-Variante B2, die wir da im Moment haben, ist milder, aber halt auch nicht komplett harmlos. Und wir haben immer das Problem von großen Zahlen. Das heißt, wenn wir wahnsinnig viele Leute haben, die sich anstecken, dann ist auch bei einer milderen Erkrankung die Wahrscheinlichkeit, dass Leute ins Krankenhaus müssen, groß. So. Das heißt also, diese Überlastung ist schon immer noch etwas, was passieren kann, erstens. Und das Zweite, und das stört mich, sind wir zwar beim Politischen, das stört mich aber immer so, wir haben das ja seit 2 Jahren. Also wir vergessen manchmal so ein bisschen, dass wir da nicht nur Zahlen hin und her schieben können, sondern A, dass da Menschen dranhängen, Familien dranhängen, wenn die krank werden und Leute im Krankenhaus, die seit 2 Jahren wirklich auf der absoluten Grenze dahingehen. Und wenn ich da mit Leuten spreche, also in meinem Umfeld zum Beispiel, ich habe eine Cousine, die Krankenschwester ist und eine Intensivstation leitet, die sagt wirklich, es kann doch nicht wahr sein, dass seit 2 Jahren wir dann uns über so Pipifax streiten, wie trägt man jetzt eine Maske im Supermarkt oder nicht oder so, dass das eine Grundrechtseinschränkung sein soll. Das versteht die nicht. Ich verstehe es übrigens auch nicht. Und das geht mir da manchmal so ein bisschen hinten weg. Aber um die Frage zu beantworten nochmal, wir sind im Moment ganz gut, was das angeht, aber eben in den absoluten Rekordzahlen. Und wir haben ja erlebt, wie schnell sich das im Zweifel mal ändern kann.
Das, was Martin sagt, bestätigt auch der aktuelle RKI-Wochenbericht, der gestern Abend veröffentlicht wurde. Danach ist die 7-Tage-Inzidenz allein in der vergangenen Woche um 22% gestiegen. Jetzt ist immer die Frage, was ist die Ausgangsbasis, aber die Zahlen waren schon hoch. Also da ist eine ganz neue Dynamik und auch die schweren Krankheitsverläufe bei den Älteren nehmen wieder zu. Und auch, wenn auch leicht, natürlich im Vergleich leicht mit dem vergangenen Jahr, auch die Einlieferungen in die Krankenhäuser und die Einlieferungen auf die Intensivstationen nehmen im Moment wieder zu. Und es könnte ja tatsächlich genau das passieren, was Martin geschrieben hat. Je mehr Leute sich infizieren, 2,7 Millionen sind es im Moment, umso mehr besteht natürlich auch die Gefahr, dass Personen infiziert werden, die für sich ein höheres gesundheitliches Risiko davontragen und es dann doch wieder eine Kette in Gang setzt, die man ja eigentlich vermeiden will.
Und das, was du eben gesagt hast, Martin, ist ja auch ein total wichtiger Hinweis. Wir reden bei dem, was jetzt nicht mehr möglich sein soll nach dem neuen Infektionsschutzgesetz. Wir zeichnen das auf zwischen der Abstimmung der namentlichen des Bundestages und der Entscheidung des Bundesrates, wo das mit Sicherheit durchlaufen wird. Also das, was auch nicht mehr möglich sein wird nach diesem Gesetz, ist ja die Maskenpflicht zum Beispiel beim Einkaufen. Auf der anderen Seite aber hatten wir bisher auch Regeln wie 2G+. Und das ist natürlich schon eine andere Art der Einschränkungen. Erstmal nochmal, bevor wir auf die Debatte kommen. Volker, sagst du uns nochmal, was genau in dem Gesetz jetzt drinsteht, inklusive Hotspot-Regelung?
Naja, morgen ist es ja erstmal so, dass die bisherige Rechtsgrundlage komplett auslaufen würde, wenn nichts geschehen würde. Die ist terminiert auf den 19. März und ohne eine Nachfolgeregelung gäbe es erstmal keine überhaupt weitere Regelung dieses Infektionsschutzgesetzes. Und jetzt soll es nur noch niederschwellige Auflagen geben, also zum Beispiel die Maskenpflicht in Krankenhäusern und in allen medizinischen Einrichtungen, auch im öffentlichen Personennahverkehr, auch noch zur Not auch in Schulen und Kitas, wenn das notwendig ist. Aber ansonsten entfällt sie also weitgehend. Und du hast es schon gesagt, gut oder sie entfällt vor allen Dingen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, beim Einkaufen, auch beim Betreten von Restaurants oder bei anderen größeren Veranstaltungen. Und dann gibt es die Möglichkeit, und die ist ja jetzt im Moment sehr umstritten, die sogenannte Hotspot-Regelung. Das erlaubt den einzelnen Bundesländern, je nach der Infektionsentwicklung in den Gebietskörperschaften, und da nenne ich jetzt mal hauptsächlich die Landkreise oder gewisse Regionen, können sie dann nochmal schärfere Regeln auferlegen. Es muss dann von den Landesparlamenten beschlossen werden. Das würde dann doch heißen, beispielsweise eine klare Maskenpflicht in allen Bereichen. Das gehört dann eventuell dazu. Aber das erfordert A, eine Erkenntnis darüber, wie die Entwicklung in den einzelnen Landkreisen ist und auf der anderen Seite auch ein schnelles Handeln dieser einzelnen Landesregierung. Und die grundsätzliche Kritik der Länder zielt ja schon seit Anbeginn der Pandemie darauf, dass sie es gerne hätten, dass so etwas bundeseinheitlich geregelt wird. Dass es dann auch nicht zu Situationen kommt, dass dann die Menschen von Landkreis A in Landkreis B fahren, weil es dort niedrigschwelligere Möglichkeiten oder Auflagen gibt, dass das auch keinen zum Wechsel zwischen den Bundesländern führt. Deswegen haben die Länder auch geschlossen, gestern in der Ministerpräsidentenkonferenz eigentlich darauf gedrungen, dass es bundeseinheitliche Regelungen geben soll, die jetzt damit abgeschafft werden, weil die Länder die Kompetenz zugeschrieben bekommen.
Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist, wirklich bundesweite Regelungen zu haben, wenn wir ein unterschiedliches Infektionsgeschehen haben. Aber lass uns doch erstmal nochmal auf die Debatte gucken. Debatte heißt insbesondere heute, zweite, dritte Lesung, vormittags im Bundestag, vorher natürlich auch schon erhitzte Diskussionen in der ersten Lesung. Lena, du hast das beobachtet. Was ist bei dir am meisten hängen geblieben?
Also mein Eindruck war, mit diesem Gesetz ist niemand zufrieden außer der FDP. Also Gesundheitsminister Lauterbach hatte ja angefangen, hatte auch gesagt, es gibt die Notwendigkeit, neue Regelungen zu machen. Aber das ist absolut kein Freedom Day. Der ist erst gegeben, wenn die Pandemie tatsächlich vorbei ist, weil die aktuellen Fallzahlen ja ganz klar zeigen, die Pandemie ist nicht vorbei. Aber er hat dann trotzdem gesagt:
Ich weiß, dass ich als Epidemiologe gewünscht hätte, wir hätten mehr für diejenigen tun können, die jetzt im Risiko stehen. Aber wir müssen die rechtliche Lage beachten. Die rechtliche Lage ist die, wir können nicht weiter das gesamte Land unter Schutz stellen, um eine kleine Gruppe von Impfunwilligen und denjenigen, die nicht bereit sind, die Maßnahmen mitzutragen, um diese zu schützen. Die Balance wird geändert. Das muss sich verändern.
Also man hört schon im Hintergrund, es gab wahnsinnig viel Geschrei auch heute im Bundestag. Sehr viel Zwischenrufe, sehr viel Kritik. Natürlich von der Union, denen das Gesetz nicht streng genug ist, aber auch von den Linken. Die sorgen sich besonders um die vulnerablen Gruppen. Und da fand ich den Redebeitrag von Susanne Ferschel von der Linken sehr eindrücklich heute.
Und dann, Entschuldigung, dieses blöde Argument von der FDP. Ja, man dürfe ja weiterhin die Maske tragen. Es geht aber nicht nur um Eigenschutz, sondern es geht um Fremdschutz. Und das offenbart so deutlich ihr krudes Verständnis von Freiheit, nämlich Freiheit von Solidarität und Rücksicht. Die vulnerablen Gruppen, die Sie angeblich schützen wollen, die leben nämlich nicht nur im Heim, die leben mitten in unserer Gesellschaft. Pflegende Angehörige, Eltern von Kindern mit Vorerkrankungen, die kommen offensichtlich in ihrem Paralleluniversum gar nicht vor. Das ist beschämend.
Und neben der Opposition haben aber eben auch die Redner und Rednerinnen von Grünen und von der SPD immer dazu gesagt, sie hätten gerne ein strengeres Gesetz, aber wir müssen jetzt zusammen diesen Kompromiss eingehen. Deswegen wäre meine Frage jetzt an euch, Gudela und Volker, könnt ihr das einschätzen? Warum setzt sich die FDP da so durch, wenn sie ja ganz klar nicht die Mehrheit hat in der Regierung?
Bevor ich was sage zur Rolle der FDP, erstmal vielleicht nochmal zur Regierung insgesamt und zum Regierungschef. Ich fand es nämlich ganz interessant, wie sich Olaf Scholz gestern in der Ministerpräsidentenkonferenz geäußert hat, natürlich auch nach Kritik an diesem Infektionsschutzgesetz, von dem man annehmen kann, wenn er da so tickt wie der Rest seiner Partei, dass er auch nicht völlig begeistert ist davon.
Zunächst mal ist es so, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hat und auch die Fraktionen des Deutschen Bundestages die Regierung tragen, von dem die Beteiligten, Bundesregierung und Mehrheitsfraktionen ausgehen, dass er sehr viele Handlungsmöglichkeiten umfasst. Ich glaube, es ist jetzt ganz einfach, unsere gemeinsame Sache zu beobachten, ob das so funktioniert oder ob das sich anders zutragen wird.
Also das ist Olaf Scholz, wie man ihn kennt. Das ist sehr kühl.
Gudela, ist das auch ein Déjà-vu-Ergebnis? Wenn wir jetzt mal die 2 Jahre Revue passieren lassen, auch im vergangenen Herbst hatten wir so eine gewisse Phase, wo man das Gefühl hatte, jetzt wird vieles fallen gelassen und die Maßnahmen werden gelockert, bis das dann im November, Dezember alles wieder anzog und man das Gefühl hatte, die Regierung reagiert zu spät. Und wenn man sich jetzt mal tatsächlich umschaut, ich habe viele Krankheitsverläufe in der unmittelbaren Nachbarschaft oder unmittelbaren Bekanntschaft und die Verläufe bei den meisten Menschen sind tatsächlich im Moment eher milde und infektiologisch betrachtet, da Martin, das wirst du viel genauer sagen können, sagen ja alle, also wer dreifach geimpft ist und dann eine leichte Infektion durch hat, der ist am Ende wirklich geschützt oder langfristig ganz gut geschützt, zumindest besser geschützt als jetzt nur mit einer Impfung. Insofern gibt es wahrscheinlich da auch so ein bisschen die Hoffnung dabei, dass man doch so etwas wie einen infektiologischen Status erreicht der Gesellschaft, dass die Verwundbarkeit insgesamt geringer wird, was natürlich keine Aussage trifft über die an sich verwundbaren, die vulnerablen Gruppen, deren Gefährdung natürlich auch in so einer Situation weiterhin hoch bleibt. Aber ich habe so das Gefühl, man will bewusst diese Gratwanderung in Kauf nehmen, in der Hoffnung, dass man den Schutz der vulnerablen Gruppen doch noch erreichen kann.
Naja, also ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich glaube halt, also bei den vulnerablen Gruppen, vielleicht ein Punkt dazu, wir reden da ja gerne immer von den Alten oder von denen, was Karl Lauterbach ja jetzt immer macht, die sich nicht impfen lassen wollen. So, da muss ich auch sagen, also wer das bis heute nicht gemacht hat, da bin ich dann auch so, dass ich sage, dann ist es so, also man konnte jetzt an jedem Zelt sich impfen lassen, hat jeder dann im Moment ja die Entscheidung, das nicht machen zu wollen. Okay, aber es gibt halt schon auch Menschen, bei denen zum Beispiel die Impfung nicht so gut wirkt, ne? Also die immunsupprimiert sind, weil sie zum Beispiel eine Krebstherapie haben. Und das sind nicht irgendwie 5 in Deutschland, das sind schon, wir haben da keine genauen Zahlen, aber wahrscheinlich ein paar 100.000. Die fallen mir manchmal so ein bisschen weg. Und was ich jetzt gerade, weil es würde mich mal interessieren, wie du das erlebt hast, Magdalena, also Karl Lauterbach hat ja für mich einen Satz gesagt, es ist nicht der Kompromiss vom Team Freiheit gegen das Team Vorsicht. Ich habe mich bei der Debatte immer so gefragt, ist da eigentlich das Team Ignoranz an der Macht inzwischen? Weil wir wissen so viel von der Wissenschaft und vielleicht kurz bei den Masken nur. Also da wissen wir ja, wie gut helfen die. Und wir können zum Beispiel sagen, wenn 2 Leute eine Maske tragen, eine FFP2-Maske, und die sitzt gut und man ist in einem Raum für 20 Minuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, weniger als 1 Promille, also 1/1000. Genau. Selbst bei diesen simplen OP-Masken ist es nur bei 10%, also 90% Schutz. Also diese Masken helfen. Und das ist ja relativ simpel, das umzusetzen. Und da frage ich mich wirklich, ist das nicht einfach ignorant zu sagen, wir schaffen das jetzt ab im Supermarkt? Oder ist das die Freiheitseinschränkung, weswegen wir alle auf die Straße gehen? Oder, das ist ja meine These, wären wir da inzwischen einfach von einer lautstarken Minderheit, die sich gegen diese Sachen aufregt, vorangetrieben? Weil die Deutschen sagen ja zu über 60%, sie wollen die Maskenpflicht beibehalten. Das ist eine relativ große Mehrheit. Wie erlebst du das da, Magdalena?
Verfolgst
das,
von der FDP?
Da fehlt da das Denken?
Mal wenn du die Christine Aschenberg-Dugnis von der FDP verfolgst, dann hast du ja immer das Gefühl, sie appelliert an die Vernunft. Und natürlich würde man sagen, alle Vernünftigen werden auch weiter in der Lage sein, die Masken zu tragen. Ich glaube nur nicht, dass die Vernunft im kollektiven Prozess aufgehen wird. Ja, sobald Menschen sich in bestimmten Situationen in großer Zahl wieder zusammenfinden, und ich habe das in Teilen selbst erlebt, dann fliegt die Maske wieder, dann wird sie vergessen, dann sind die Menschen wieder da, wo sie vor der Pandemie waren, genießen ihre Freiheit. Und deshalb geht dieser Appell an die Vernunft in so einer Situation, glaube ich, nur bedingt auf. Obwohl jeder vielleicht versucht ist, für sich den besten individuellen Schutz zu finden, aber in solchen kollektiven Veranstaltungen, denk mal an Konzert oder sowas alles, da geht das dann, glaube ich, ganz schnell verloren. Und insofern, glaube ich, geht diese Rechnung am Ende nicht auf. Und es würde vieles davor sprechen, die Maskenpflicht in Bereichen, da wo es eng wird, viele Menschen nebeneinander sind, zumindest noch aufrechtzuerhalten.
Ja, also mein Eindruck war, wie gesagt, sogar innerhalb der FDP gibt es ja auch Stimmen, die da diese Pflicht beibehalten möchten. Aber offensichtlich hat sich das Lager dann um Kubicki und Co., die da eben sehr stark gegen sämtliche irgendwie Maßnahmen sind, durchgesetzt. Und da frage ich mich tatsächlich selber, warum ist das der Fall, wenn klar ist, eigentlich steht der Großteil des Bundestags hinter einer Maskenpflicht in Innenräumen. Aber wie gesagt, vielleicht haben ja Gudula oder Volker dafür Erklärungen.
Ja, das wollte ich auch nicht vergessen haben.
Genau, und darf ich da die Frage vielleicht mit anknüpfen, ganz kurz? Ist das denn wirklich so eine Freiheitseinschränkung, eine Maske im Supermarkt tragen zu müssen?
Ja, das sind
dass
ganz.
Dass die FDP sich daran erzürnen kann.
Ja, das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Fragen. Also die eine Frage ist tatsächlich die nach der Freiheitseinschränkung. Und da würde ich eben sagen, muss man wirklich sehr unterscheiden zwischen der Maskenpflicht und zwischen 2G, 3G, 2G+. Das ist eine ganz andere Kategorie von Einschränkungen. Und da verstehe ich auch, dass Landesparlamente gefragt sind. Da kommen wir vielleicht noch gleich zu den Bedenken der Länder. Die Frage, warum die FDP sich in der Koalition so durchgesetzt hat, ist, glaube ich, von solchen sachlichen Erwägungen zu trennen. FDP übrigens, Volker, du hast Frau Aschenberg-Dugnus angesprochen, die eben die maßgebliche Sprecherin für die FDP ist, um das nachzutragen. Ich habe in den offenen Äußerungen, in den auch Äußerungen im Bundestag, SPD und Grüne, so verstanden, dass sie sagen, das war der Kompromiss wirklich, der möglich war. Das heißt, es war auch ein Kompromiss. Teil dieses Kompromisses war es eben unter anderem, dass überhaupt es noch Masken geben soll in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, was ja schon als solches auch beachtlich ist, weil, wie du sagst, Lena, ja auch die FDP da nicht völlig homogen ist. Ich kann mir das nur so erklären, dass das für die FDP im Wahlkampf, wo wir ja noch eine andere Krankheitssituation hatten, im Wahlkampf ein solches nach vorne gestelltes Thema war, dass es von Anfang an eine Ansage der FDP war, auf die man sich zu einem gewissen Grad in dieser Koalition auch von Anfang an einlassen musste. Das war Bedingung. Das ist aber nur meine Interpretation, dass die FDP hier relativ viel durchsetzen kann.
würde ich sofort zustimmen. Das ist kein sachlich begründeter Kompromiss, sondern ein politisch begründeter Kompromiss. Hier geht es um eine klare Position der FDP, die sie durchgedrückt hat. Und dass die Grünen und die SPD das haben sie mit sich machen lassen, hat wohl wahrscheinlich auch ein Stück weit mit politischer Erpressung zu tun, nach dem Motto, es gibt andere Felder, wo wir euch den Vortritt lassen wollen. Denken wir an die Klimapolitik oder an die Sozialpolitik. Und deshalb verlangen wir an dieser Stelle, dass ihr diesen Weg hier mitgeht. So funktionieren solche Kompromisse, die natürlich uns in der Öffentlichkeit selten so verkauft und präsentiert werden, dann sagt man, es ist ein Kompromiss und wir stehen dazu. Aber wie er hinter den Türen zustande kam, da kommt es tatsächlich auf diese politischen Vorgaben oder Interessen der einzelnen Parteien an, die natürlich in der Art und Weise nicht öffentlich kommuniziert werden.
Dann lasst uns doch nochmal.
Ist das klug? Darf ich das noch fragen? Ist das klug, wenn Lauterbach dann sagt, es ist ein Kompromiss zur Frage, was können wir Menschen noch zumuten oder nicht? Und das stimmt doch nicht. Bei den Masken sagt die Mehrheit der Deutschen, sie können sich das vorstellen. Also am Ende ist es, ich verstehe auch dieses politische Geschache, aber wenn ich das jetzt mir nur als Bürger angucke, fühle ich mich wirklich in dieser Debatte nicht ernst genommen. Das war mein Eindruck nach einer Stunde da zuhören. Ich habe mich da nicht ernst genommen gefühlt.
Aber die politische Kalkulation ist dann häufig eine andere. Wir haben jetzt absehbar wieder 3 Landtagswahlen vor uns, auch eine große Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wo die FDP beispielsweise mitregiert, wo es darum geht, die Regierungsbeteiligung zu verteidigen und wo es für die FDP ganz augenscheinlich darum geht, jetzt Positionen der Freiheit, der nach vorne Verteidigung zu entwickeln, auch um damit möglicherweise, ich lasse es mal dahingestellt, ob es funktioniert, möglicherweise politische Erfolge zu erzielen. Das sind, ich glaube, in solchen Situationen häufig ganz andere Kalkulationen als die rein sachliche, an den medizinisch Kriterien orientierten, die ja eigentlich vernünftig wären, am Maskenschutz beizubehalten.
Dann lasst uns doch mal noch mal kurz auf die gestrige Veranstaltung gucken, die Ministerpräsidentenkonferenz, wo ja, du hast es schon angesprochen, Volker, die Länder wirklich ganz einhellig Kritik geübt haben. Ich habe das ein bisschen anders erlebt als du in der eigentlichen Begründung, nämlich nicht unbedingt, dass es eine bundesweite Regelung sein müsste. Das fände ich tatsächlich bei völlig unterschiedlichen Inzidenzzahlen auch ein bisschen merkwürdig und unterschiedlichen Belastungen der Krankenhäuser, sondern dass es überhaupt so schwer ist. Und sei es auch eben für einzelne Länder oder regional, Beschränkungen durchzusetzen. Und diese Beschränkungen sind ja die sogenannten Hotspots-Regelungen. Zu denen hat der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, gestern gesagt:
Es ist viel zu kompliziert, um schnell zu reagieren. Es gibt lange Verfahren und hohe Hürden. Und das für so grundlegende Schutzmaßnahmen wie Abstand und Maske. Die Regelungen des Gesetzentwurfs sind rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar.
Das praktisch nicht umsetzbar, das bezieht sich darauf, dass die Landesparlamente entscheiden müssen, denke ich mal. Und das, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist eine Art der Kritik, die ich nicht verstehe. Also dafür haben wir Parlamente, dass wesentliche Entscheidungen, jetzt kann man sagen, gut, Maskenpflicht ist keine wesentliche Entscheidung, zumindest nicht so wesentlich, aber eigentlich, dass Grundrechtseinschränkungen durchs Parlament gehen müssen, damit habe ich jetzt persönlich keine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Aber das ist aber auch ein Motiv, was sich von Anbeginn an durch die Pandemie zieht. Ich erinnere mich auch noch an die linke Gesundheitsministerin aus Thüringen, die vor einem halben Jahr auch gesagt hat, wir brauchen hier unbedingt bundeseinheitliche Regeln, weil wir auf der Länderebene nicht in der Lage sind, das unbedingt durchzusetzen und umzusetzen. Und da spielt dann auch die große politische Furcht der Länder eine Rolle nach dem Motto, in Bayern ist es so, in Baden-Württemberg so, in Thüringen so, die Menschen deuten sich an den Kopf und fragen uns, was soll das? Und deswegen haben die Länder schon immer darauf gedrungen, dass es möglichst bundeseinheitliche Regeln gibt, hinter denen sie sich dann politisch verstecken können und sagen können, das gilt für alle und wir machen hier keine Sonderregelungen. Also uns geht es nicht besser oder schlechter als in Baden-Württemberg oder den Bayern oder den Thüringen.
Also da würde ich jetzt aus verfassungsrechtlicher Sicht sagen, warum man in Bremen, was auch eine höhere Impfquote hat und eine andere pandemische Situation, die Leute zwingen soll, Einschränkungen zu ertragen, weil Bayern es nicht auf die Reihe kriegt, eine höhere Impfquote zu kriegen und eine Grenznähe hat. Das würde ich jetzt für den Bremer erstmal als Einschränkung nicht zu rechtfertigen wissen.
Ja, aber es ging immer im Wesentlichen um den Maßnahmenkatalog, um den möglichen Maßnahmenkatalog und die Möglichkeit der Länder auf den Bund zu verweisen, nach dem Motto, nicht wir müssen das beschließen, sondern das sind Beschlüsse vom Bund und wir sind aber jetzt genötigt, die umzusetzen.
Genau.
Also, wo sich die Länder immer ein Stück weit reinwaschen und verstecken können hinter dem Bund, weil von dort die Vorgaben kamen und gekommen sind.
So sehe ich das auch, das würde ich genauso beschreiben, aber das muss man den Ländern ja auch nicht durchgehen lassen. Also das ist ein in für uns unpopuläre Maßnahmen das Gesicht nicht zeigen wollen und sich nicht mit dem eigenen Parlament, das gewählt ist, auseinandersetzen wollen, oder?
Das finde ich auch ziemlich durchsichtig, weil nämlich ganz zu Beginn der Pandemie, wir dürfen ja nicht vergessen, eigentlich ist es die Aufgabe ja der Kommunen, erstmal der Gesundheitsämter, die ganz viel machen müssten, die komplett überfordert waren innerhalb von Tagen, weil sie Faxe verschicken. Ich weiß nicht, ob das besser geworden ist, ich hoffe es immer. Und dann haben die Länder gesagt, ja, das ist auch ganz schwierig. Dann kam, wir brauchen eine Bundesnotbremse. Das war ja der Anlass für dieses Ganze, weil wir es einheitlich haben wollen. Da hatten wir diese ganze Diskussion, macht das denn überhaupt Sinn? In Bremen sind doch viel mehr Leute, das hatten wir da ja auch alles schon. Und jetzt machen wir das wieder. Ich finde das auch, da muss man wirklich auch darauf hinweisen, das finde ich ist ein bisschen billig. Also jetzt zu sagen, ja, das ist, also das geht ja jetzt so alles nicht, weil das finde ich jetzt als Bürger einfach nur, ich möchte auch, dass diese Sachen diskutiert werden. Ne? Ich hab das gemerkt, vielleicht ich habe da eine Position dazu, ich kann bei der Maske keine Grundrechtseinschränkung erkennen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich finde das persönlich, man kann auch erwarten, dass man einen Impfausweis irgendwo vorzeigt. Und bei der Impfpflicht bin ich, da weiß ich nicht so genau immer noch, was ich denken soll. Da jetzt nur ich als Martin Meyer, der da eine Meinung zu hat. Ich finde es total wichtig, dass das in Parlamenten diskutiert wird und auch in Landesparlamenten diskutiert wird. Nur, und das frage ich mich dann schon wieder, in 2 Jahren führen wir seit 2 Jahren die immer gleichen Diskussionen. Und das erschreckt mich dann auch schon manchmal ein bisschen.
Zumal hier absehbar ist, es wird ein weiteres Gesetz kommen.
Und eigentlich ist unsere föderale Regelungskompetenz genau auf so etwas aufgelegt. Wissenschaftlich, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, oder praktikabel betrachtet wäre es ja genau richtig, dass man regional je nach Infektionsentwicklung auch reagiert und Maßnahmen ergreift. Ja, ich muss ja, wenn in Thüringen ein Infektionshotspot ist, tatsächlich nicht in Bremen die gleichen Maßnahmen anwenden, nur weil es dort die Zahlen in die Höhe gehen. Auch da haben die Länder ja immer versucht, möglichst bundeseinheitliche Regelungen zu finden, aber reagieren muss ich vor Ort und nicht bundesweit.
Und nun hatte ich gerade dieses Gesetz verteidigt in dem Punkt Parlamente. Ich würde es, glaube ich, nicht verteidigen wollen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. In dem Punkt Voraussetzungen. Volker, du kennst den Gesetzestext. Das sind so schwammige Voraussetzungen, wann ein Hotspot vorliegen soll. Das wird doch jedes Gericht unterschiedlich sehen, ob das in einem konkreten Fall der Fall ist oder nicht, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Da hat man sich auch ein bisschen davon gestohlen, in der Hoffnung, dass die Gebietskörperschaften, das ist ja auch schön allgemein gefasst, dann am Ende für sich eine Regelung finden, wann sie zu einer möglichen Definition für Einschränkungen kommen. Aber der Gesetzentwurf an sich bleibt da wirklich offen. Da wird es auch mal spannend werden, ob es dann nochmal juristische Verfahren zur Klärung geben wird, wer unter welchen Bedingungen einzugreifen hat. Aus dem Gesetzentwurf wird man da nicht wirklich schlau.
Nun haben wir über dieses Infektionsschutzgesetz und über die Maßnahmen geredet, die an Einschränkungen gelten sollen. Und Lena, das hängt ja auch zusammen mit dem anderen Großthema und den Debatten, die wir hatten in dieser Woche zur Impfpflicht.
Ja, genau. Es wurde heute sogar angesprochen in der Infektionsschutzgesetzdebatte, wie das sein kann, dass die Maskenpflicht abgeschafft wird und gleichzeitig aber über solche tatsächlich irgendwie Grundrechtseinschränkungen wie eine Impfpflicht gesprochen wird auf der anderen Seite. Es wurden ja gestern 5 Anträge vorgestellt, wovon ja nur 3 tatsächlich irgendwie eine Form von Impfpflicht darstellen. Es gibt ja den Vorschlag, eben eine allgemeine Impfpflicht für alle Menschen ab 18 zu haben in Deutschland, hinter dem zwar die meisten ParlamentarierInnen stehen, aber keine Mehrheit bislang. Dann gibt es ja noch einen Vorschlag rund um Andrew Ullmann von der FDP, ab 50 eventuell eine Impfpflicht einzuführen, wenn denn die Infektionslage sich noch verschlimmert oder gefährlichere Mutanten unterwegs sind. Und dann gibt es ja noch den Vorschlag von der Unionsfraktion, eine quasi gestaffelte Impfpflicht einzuführen, auch je nach Infektionslage für gewisse Altersgruppen und auch Beschäftigte von kritischen Infrastrukturen. Bislang ist ja noch nicht absehbar, dass es für irgendwie einen von diesen Vorschlägen eine Mehrheit gibt. Was ist denn eure Einschätzung? Also kommt da noch irgendwas zustande in den nächsten Wochen?
Also erstmal nochmal zu dieser Verbindung. Es ist ja schon ein Argument in dieser ganzen Debatte, dass man umso schlechter lockern kann, je geringer die Impfquote ist, und umso besser, je höher die Impfquote ist. Und insofern gibt es ja eine Verbindung zwischen diesen beiden, eine enge Verbindung zwischen den beiden Debatten. Ja, zur Frage der Prognose.
Ich habe das Thema gestern Abend kommentiert und war auch ein bisschen skeptisch. Also im Moment würde ich sogar noch ein bisschen schärfer sein als gestern Abend. Ich gehe fast davon aus, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist. Denn es soll in 3 Wochen abgeschlossen sein. So ist die Maßgabe. In 3 Wochen ist die nächste Debatte dazu im Bundestag. Da möchte man das Ganze finalisieren. Und es ist nicht erkennbar, wo die maßgeblichen Anträge in irgendeiner Form zusammengebunden werden, dass es zu einem mehrheitsfähigen Gesamtantrag kommen könnte. Selbst der für die Impfpflicht ab 18, der hat zwar im Moment mit 230 Abgeordneten die größte Zustimmung, aber das ist noch lange keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und wenn das Ding mit einer gesellschaftlichen Reichweite haben soll, so dass es für die Menschen auch überzeugend daherkommt, nach dem Motto, Impfpflicht ist sinnvoll und angemessen, dann bräuchte es einen Kompromissantrag, der jetzt in den 3 Wochen geschmiedet werden müsste, hinter dem dann eine möglichst breite Mehrheit des Bundestages überzeugend steht, damit das auch eine Außenwirkung hat. Alles andere, was ein Futtelkompromiss ist, mit 3 Stimmen Mehrheit, kannst du jetzt schon in die Tonne treten, das wird die Menschen im Land nicht überzeugen.
Und damit geht es eben auch um die Stimmung im Bundestag, da würde ich dich, Lena, gleich nochmal nach deinem Eindruck fragen. Ich würde gerne vorher nochmal zu Gehör bringen, Emilia Fester, das haben sicherlich die meisten mitbekommen, weil das auch viele in Medien beeindruckt hat und in sozialen Netzwerken. 23 Jahre jung, jüngste Abgeordnete des Bundestages in der Grünen Fraktion, die für den Antrag Pflichtimpfung ab 18 eingetreten ist, und zwar ausgesprochen emotional.
Ich war verdammt noch mal nicht einmal im Club. Tanzen, feiern und all das, was ich so vermisse, das mag Ihnen jetzt vielleicht lächerlich vorkommen, aber wissen Sie, was wirklich lächerlich ist? Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei. Dann wären wir alle wieder frei oder zumindest freier, um das zu machen, was wir lieben und worauf wir jetzt seit 2 Jahren warten, was manche von uns depressiv macht.
Lena, du hast die Debatte beobachtet. War die insgesamt so emotional?
Schon, also es war doch eine sehr emotional geprägte Debatte. Natürlich auch aufgrund der Selenskyj-Rede davor. Das hatte sich dann schon noch übertragen, eine gewisse Emotionalität. Aber ja, also sie war natürlich ein sehr extremes Beispiel dafür, wie erhitzt die Gemüter sind im Bundestag, auch was das betrifft. Ich fand es auch erstaunlich, weil natürlich außerhalb der AfD offenbar ja doch die meisten Parlamentarierinnen Impfen für sinnvoll halten und das auch immer wieder gesagt haben, aber ja anscheinend trotzdem kein Kompromiss in Sicht ist.
Aber ich glaube, also das Thema Impfen vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht auch nochmal, das ist ja auch viel erforscht worden, dass das so emotional ist und warum das in Deutschland auch emotionaler betrachtet wird als in zum Teil anderen Ländern, also Spanien, Portugal zum Beispiel, da sind die Alten zu fast 100% geimpft, bei uns sind es so 87%, also bei uns gibt es immer noch 2,7 Millionen Menschen über 60, die sich nicht für die Impfung haben, aus welchen Gründen auch immer, entschieden. Also diese große Emotionalität, die haben wir beim Thema Impfen in Deutschland sehr, sehr drin. Was ich jetzt als Wissenschaftsredakteur immer insofern interessant finde, weil von der Faktenlage, wenn man nur auf die Fakten guckt, ist es völlig eindeutig. Das Impfen ist immer als besser als eine Krankheit und der Corona-Impfstoff ist der bestgetestete Impfstoff aller Zeiten der Menschheitsgeschichte. Der ist milliardenfach verimpft worden. Also wir wissen so viel über diesen Impfstoff, der so eng begleitet worden ist, auch über seltene Nebenwirkungen, über seltene gefährliche Nebenwirkungen, wie bei keinem anderen Impfstoff. Und trotzdem haben wir so eine unglaubliche Emotionalität und deswegen glaube ich zum Beispiel auch nicht, dass wir eine Impfpflicht bekommen werden. Das haben wir in Deutschland, wir kriegen ja das nicht hin, die Masern auszurotten, das wollen wir seit 20 Jahren als WHO-Ziel, schaffen wir nicht, weil eben Impfen in Deutschland einen gewissen Teil der Menschen unglaublich emotionalisiert und auch auf die Straße bringt und sie es wirklich sich da ablehnt, das so vehement ablehnen und das als Kompromiss politisch, ich sehe das überhaupt nicht.
Dennoch sind ja 2/3 der Bundesbürger bereits freiwillig geimpft, doppelt geimpft, viele davon auch schon geboostert. Und es geht ja im Wesentlichen auch bei dieser Debatte jetzt nur noch um den Kern der Menschen, die sich bislang nicht impfen lassen wollen. Und insofern, wenn man diese Bundestagsdebatte ernsthaft weiterführen will und nicht jetzt schon das Stoppschild ziehen will, käme es ja trotzdem darauf an, dass man ein mögliches Kompromissmodell formuliert aus allen vorliegenden Anträgen. Und da erscheint mir der Antrag von Andrew Ullmann immer noch im Moment der vernünftigste zu sein. Die Altersgruppe ab 50, die besonders gefährdet ist, du hast gerade die Zahlen genannt, Martin, wie viele Menschen da noch nicht geimpft sind, dass man die stärker in den Fokus nimmt und mit einem vorgeschalteten Beratungsgespräch zumindest schon mal versucht, sie für die Impfung dann doch zu gewinnen. Ob man das am Ende durchhalten wird, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ob man es wirklich verpflichtend machen kann, lasse ich auch mal dahingestellt. Aber dass man da nochmal die Initiative ergreift, bevor man das Ganze in die Tonne tritt, würde ich aus Sicht des Bundestages zumindest für vernünftig halten. Sonst hätte man die ganze Debatte gleich bleiben lassen können.
Und da finde ich wiederum interessant, wie das, was mir durchaus einleuchtet, was du sagst, Volker, und die politische Realität anscheinend auseinanderlaufen. So wie ich das mitbekomme, wird als Argument gegen diesen Antrag gesagt. Erstens, er hat nur 40 Unterstützer. Das ist mein letzter Stand, das ist einige Tage her. Zweitens, Herr Ullmann steht ja selber nicht mehr so richtig hinter einer Impfpflicht. Was ich einfach interpretiere als, diese Impfpflicht sollte es immer nur geben, wenn nach Beratungsgesprächen es nicht ausreichend freiwillige Impfungen gibt und wenn es pandemisch nötig ist. Das heißt, vielleicht schätzt er das im Moment anders ein, aber das ändert ja an dem Antrag nichts. Und insofern laufen da wieder politisches Kalkül und sachlich-inhaltliche Regelungen in seltsamer Weise auseinander.
Ja, aber da sage ich, die Parlamentarier haben jetzt noch 3 Wochen Zeit und haben alle Möglichkeiten der Welt, aus all den vorliegenden Anträgen den zu basteln, der in dieser Situation noch der angemessenste und vernünftigste wäre, wo man das Gefühl hätte, den kann man politisch guten Gewissens vertreten. Und da sehe ich bislang keine Initiative. Ich habe den Tag gestern auch so wahrgenommen, dass man jetzt schon wieder anfängt, sich so eine Art Bunkermann-Mentalität irgendwo einzugraben hinter den jeweiligen Anträgen und nicht bereit ist, wirklich die Stunde des Parlaments zu ergreifen und sagen, wir formulieren hier gemeinsam einen Antrag, hinter dem möglichst viele stehen. Die AfD wird es mit Sicherheit nicht tun, aber trotzdem könnten dahinter möglichst viele stehen.
Und da gibt es ja noch die andere Ebene, die Frage, ob man die Unionsabgeordneten oder zumindest einige der Unionsabgeordneten mit ins Boot holen kann, indem man ein Impfregister aufsetzt. Da wäre, Martin, die Frage an dich, das Gegenargument gegen, also es gibt Leute, die wollen es nicht. Das ist insbesondere wieder FDP, aber es gibt, glaube ich, sehr viel mehr Leute, die sagen, das bringt uns hier erstmal nichts, weil das so lange dauert, ein vernünftiges Impfregister aufzusetzen, dass das hier jetzt mal auch mal drüber reden kann, aber dass das eigentlich kein Argument ist. Wie siehst du das, Martin?
Also bei einem Impfregister finde ich, ich sehe es eher so aus praktischen Gründen immer. Es wäre ja relevant zu wissen, wer ist eigentlich geimpft, wie, wo und wann. So, und dass man das zentral sammelt. Ich verstehe da die Datenschutzgründe, die dagegen sprechen. Ich verstehe gleichzeitig nicht so sehr, was mir auffällt, dass ganz viele Menschen kein Problem haben, Google, Facebook, Twitter und Co. ihre Daten zu geben, aber Probleme mit dem Robert-Koch-Institut haben, wenn die wüssten, ob ich geimpft bin oder nicht. Übrigens bei der Tetanus-Impfung weiß es die Krankenkasse, weil sie es bezahlt. Also diese Debatte, die habe ich von Anfang an für gefährlich gehalten und die fällt uns jetzt auf die Füße. Wir sehen das in Ländern wie Großbritannien, wo ich oft bin, staatliches Gesundheitssystem, da weiß der NHS, wer geimpft ist. Die Briten sind auch datensensibel, haben damit aber kein Problem, die vertrauen ihrem Gesundheitssystem da etwas mehr als wir. Tun wir anscheinend nicht als Deutsche. Und jetzt haben wir das Problem, wir wissen es ganz häufig nicht. Also ich glaube, eine Impfpflicht, und wenn ich das dazu sagen darf noch, weil das mir mal wichtig ist, das heißt nicht Impfzwang, also niemand wird festgehalten und die Spritze in den Arm gesteckt, sondern das heißt nur, man müsste vielleicht eine Strafe zahlen oder so, das meint Impfpflicht. Aber eine Impfpflicht ohne ein Register, das kann ja aus meiner Sicht überhaupt nicht funktionieren, so.
Ja, aber kleiner Unterschied, Martin, Google fragt dich nicht, Google tut es einfach, ne?
Ja,
und hier wirst du gefragt.
Das ist ja nicht schön.
Ja, ich würde auch nochmal sagen, das ist natürlich das Argument gegen jeden Datenschutz, wenn man auf soziale Medien verweist. Und ich weiß nicht, ob die Briten so datensensibel sind, aber im Ergebnis stimme ich dir trotzdem völlig zu. Das Thema Impfpflicht wird uns mit Sicherheit in den nächsten Wochen weiter beschäftigen und ich gehe auch davon aus, dass das auch im Podcast der Fall sein wird. Was uns möglicherweise auch beschäftigen wird, wäre dann eine Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes, wenn wir denn andere Voraussetzungen haben. Ist das so? Kommt das im Herbst?
Naja, das hängt ganz von der Dynamik ab, welche neuen Varianten hier das Licht der Welt erblicken, wie man so schön sagt. Also im Moment sieht es ja relativ entspannt aus, aber das kann sich ja innerhalb weniger Monate, wie wir wissen, ganz schnell wieder ändern. Das haben wir im vergangenen Jahr erlebt, als auch plötzlich neue Varianten um die Ecke kamen mit der Delta-Variante, später dann die Omikron-Variante. Und warum soll uns das in diesem Jahr nicht passieren? Also der Glauben, mit der leichteren Omikron-Variante läuft die ganze Chose jetzt aus, der ist, glaube ich, ein wenig zu verfrüht.
So, das Thema bleibt uns erhalten. Wir freuen uns wie immer über Feedback an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Heute Folge 249. Das nächste Mal ist es die Folge 250. Seien Sie gespannt, was dann kommt. Und für heute, tschüss.
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 Tschüss.